HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Anna Magel, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Es ist nur ein kleiner Trost. Die Inflation hat sich im November leicht abgeschwächt und liegt in Hessen aktuell bei 9,7%. Doch gerade Lebensmittelpreise sind in den letzten Wochen und Monaten um weit mehr angestiegen. Viele Lebensmittel sind sogar um mehr als 20% teurer geworden. Angesichts dieser Preisentwicklung wächst das Interesse an sogenannten Preis-Apps, also Programmen, die Preise miteinander vergleichen und dem Konsumenten auf dem Smartphone sagen, wo ein Produkt etwas günstiger zu haben ist. Aber welche Apps helfen tatsächlich beim Sparen? Roman Warschauer aus der HR Wirtschaftsredaktion hat mit Experten gesprochen und sich auch eine Preis-App angeschaut, die hier bei uns in Hessen entwickelt wurde.
Ganz einfach im Supermarkt sparen, das versprechen viele Apps für das Smartphone. Die allermeisten dieser Apps nutzen dabei die Angebotsprospekte der Lebensmittelketten. Die sonst der Zeitung beiliegenden Blättchen können dann etwa in der App durchgeblättert werden. Das sind Apps wie Kaufda, Mein Prospekt oder auch Marktguru. Julia Gerhards, Verbraucherrecht und Datenschutzexpertin bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, hat mit dieser Art von Apps erst einmal grundsätzlich kein Problem, aber eine gewisse Disziplin sei auch notwendig.
Wenn ich dann konsequent auch nur die Dinge kaufe, die ich wirklich brauche und die wirklich günstiger sind, dann kann ich natürlich profitieren. Wenn ich dann denke, jetzt habe ich so viel gespart, jetzt gönne ich mir auch was, ist die Ersparnis vielleicht schnell dahin.
Die Anzahl der Artikel ist überschaubar, die Vergleichbarkeit zwischen den Supermärkten und Discountern so auch nicht immer gegeben. Das will Sven Reuter aus Itstein ändern. Seine Firma hat die App Smaggle entwickelt. 80% aller Waren und aktuellen Preise bei den wichtigsten Lebensmittelhändlern habe man erfasst, mit Hilfe der Kundinnen und Kunden.
Sprich, wir kriegen von den Konsumenten die Kassenbons und über die Kassenbons sehen wir, wer was wo gekauft hat und aktualisieren einen Preis. Im Idealfall dauert es wenige Sekunden und dann ist der Preis aktualisiert. Das ist im Prinzip unser Ansatz.
Suche ich in der App zum Beispiel nach Spaghetti einer bekannten Marke, zeigt mir Smaggle, dass sie bei einem Supermarkt in der Nähe nur 99 Cent kosten. Sechs andere Supermärkte und Discounter verlangen durch die Bank weg 1 Euro mehr. Um Smaggle nutzen zu können, muss man sich allerdings zumindest mit seiner E-Mail registrieren. Das müsse dann am Ende jeder für sich selbst entscheiden, sagt Verbraucherschützerin Gerhards.
Es geht vor allem darum, dass man sich einfach bewusst ist, dass man die Daten rausgegeben hat. Und selbst wenn ich diesem Anbieter selbst vertraue, der hat seine Daten auch in irgendwelchen IT-Systemen und da gibt es keine absolute Sicherheit. Das Risiko geht man dann einfach ein.
Klar ist aber, welche App man nun auch immer verwenden mag, zaubern können sie alle nicht. Wer sparen will, muss sich auf den Einkauf vorbereiten, Einkaufslisten anlegen und vergleichen, auch in der digitalen Welt.
Wie gut können Preis-Apps wirklich beim Sparen helfen? Roman Warschauer hat darüber mit Experten gesprochen und eine Preis-App aus Hessen vorgestellt. Häusliche Gewalt gegen Frauen. Das ist ein wichtiges Thema, über das wir und andere Medien auch immer wieder berichten. Weniger oft berichtet wird dagegen über Gewalt gegen Männer. Aber auch die gibt es. Doch für viele Männer ist es gar nicht so einfach, sich als Opfer von häuslicher Gewalt zu outen. Deshalb gab es jetzt in Wiesbaden den ersten Fachtag Männergewaltschutz in Hessen. Christoph Schelt war für HR Info dort.
Männer haben Muskeln, Männer sind furchtbar stark. Was Herbert Grönemeyer da in den 80ern besang, im Jahr 2022 nur noch ein Klischee? Keineswegs, sondern ein immer noch weit verbreitetes Bild und damit schon Teil des Problems. Erfahren Männer in einer Beziehung Gewalt, haben sie es oft doppelt schwer. Zuerst kommt das Outing. Die Gewalterfahrung beim Namen zu nennen, das kostet Überwindung.
Ich will damit nicht sagen, dass es für Frauen, die solche schrecklichen Dinge erlebt haben, leicht ist, jemanden anzurufen. Aber im Laufe männlicher Sozialisation, sage ich mal, wurde uns ja wirklich eingeimpft, dass wenn wir etwas nicht tun dürfen, dann Schwäche zeigen. Du Opfer ist quasi das Schimpfwort Nummer 1 auf deutschen Schulhöfen.
Das erzählt Björn Süfke. Er arbeitet als Männertherapeut in Bielefeld und begegnet Männern mit Gewalterfahrung manchmal in seiner Sprechstunde, häufiger aber am Telefon.
Vor allem hören wir von Partnerschaftsgewalt tatsächlich. Also über 60% derjenigen, die anrufen, sind wirklich akut im Moment betroffen von Partnerschaftsgewalt. Also werden von dem Partner oder der Partnerin von beschimpft und beleidigt und gedemütigt bis hin zu mit Waffen bedroht. Also die ganze Palette haben wir da.
So war es auch bei Clemens, 39, der eigentlich anders heißt und sich für eine Studie des Kriminologischen Forschungszentrums Niedersachsen bereit erklärt hat, zu erzählen, dass er von seiner Partnerin geschlagen wurde. Immer wieder musste er sich ins Schlafzimmer flüchten, dort einschließen, die Polizei rufen. Hat ein betroffener Mann den Mut gefasst, sich Hilfe zu suchen, steht er häufig vor der nächsten Hürde. Bei Polizei und Beratungsstellen ergeht es ihnen nicht selten wie Clemens aus der Studie. Wie, sie melden sich gar nicht als Täter, sondern als Opfer? Wirklich? Sind sie sicher? Da braucht es offenbar noch Aufklärungsarbeit bei den Helfenden, gibt auch Klaus Pörtner zu von der Polizeidirektion Limburg-Weilburg.
Natürlich auch unter uns Polizeibeamten Kollegen gibt, die sagen, ach, das kann einfach nicht sein, warum wehrst du dich nicht und das gibt's einfach nicht. Das mag es auch geben. Wir versuchen als Sachbearbeiter in häuslicher Gewalt, die Kollegen und Kolleginnen auch explizit darauf hinzuweisen, dass wir darauf aufpassen, dass es auch wirklich anders sein kann.
Aber es tut sich was bei der Polizei, bei Beratungsstellen, noch nicht so sehr in der öffentlichen Wahrnehmung. Deshalb will der erste Fachtag Männergewaltschutz in Hessen auf Fälle wie die von Clemens aufmerksam machen. Das Thema noch mehr ins Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit holen, erklärt Stefan Siegel von der Evangelischen Kirche in Kurhessen-Waldeck. Er hat die Tagung mit ins Leben gerufen. Sein Ziel?
Mehr Licht in ein Feld zu bringen, was bisher eher im Dunkeln liegt, dass sich viele Menschen nicht vorstellen können, dass Männer von Partnerschaftsgewalt betroffen sind.
Mut machen, die eigene Scham zu überwinden und sich Hilfe zu suchen, die Ziele des Fachtags. Um die Gewalt gegen Männer zu verhindern, braucht es aber noch Veränderung in der Gesellschaft. Ohne dabei die Gewalt gegen Frauen zu relativieren, da sind sich auf dem Fachtag in Wiesbaden alle einig. Aber es brauche eben einen anderen Blick auf Männer, weg von alten Klischees, mehr auf Zwischentöne hören. Außen hart und innen ganz weich, heißt es schließlich auch bei Herbert Grönemeyer.
Häusliche Gewalt gegen Männer. Dazu gab es jetzt in Wiesbaden eine Fachtagung. Christoph Schelt hat uns darüber informiert. Es hat viele Proteste gegeben. Von Hebammen, von Ärzten, von Gewerkschaften. Und doch hat es leider nichts genützt. Die Geburtshilfestation der Landill-Kliniken am Standort Dillenburg wird zum Jahresende geschlossen. Warum genau und was das für die Schwangeren in der Region jetzt bedeutet, berichtet hr-Inforeporter Benjamin Müller.
Es gibt zu wenig Belegärzte. Das ist der offizielle Grund für die Schließung. Insgesamt arbeiten auf der Geburtsstation in Dillenburg 3. Eine Ärztin hatte zum Jahresende gekündigt, 2 Ärzte sind über 60 und gehen absehbar in den Ruhestand. Um den Standort weiter erhalten zu können, musste also mindestens ein neuer Belegarzt gefunden werden. Es sei intensiv gesucht worden, sagt Geschäftsführerin Katja Streckbein, allerdings ohne Erfolg.
Wenn überhaupt, hatten wir Rückmeldungen über die Direktsuche, über eine Personalagentur. Sind natürlich viele direkt angesprochen worden, aber zu ernsthaften Gesprächen gab es maximal 4, die ihr Interesse bekundet haben.
Deshalb also die Entscheidung, zum Jahresende schließt die Geburtshilfe in Dillenburg. Carina Peukert ist seit 2012 Hebamme im Kreissaal. Sie war dabei, als die Entscheidung verkündet worden ist.
Ja, am Freitag sind wir kurzfristig einberufen worden zur Sitzung und waren noch ein bisschen mit Hoffnung dorthin gegangen, dass es positive Nachrichten gibt. Ich meine, die erste Schockstarre hatten wir vor einem halben Jahr eingenommen, als wir im Juni die erste Information bekommen hatten. Danach haben wir ja gekämpft auf allen Ebenen. Obwohl man ja schon auch mit einem negativen Ergebnis rechnen musste, auf eine gewisse Art und Weise hat es uns trotzdem wieder total runtergezogen und macht uns alle fassungslos.
In Dillenburg sind im vergangenen Jahr fast 500 Kinder zur Welt gekommen. Diese Geburten müssen jetzt von den Nachbarkliniken Siegen und Wetzlar abgedeckt werden. Die sind allerdings rund 40 Kilometer weit weg, also mehr als eine halbe Stunde Fahrt. Deutlich zu lang, sagt Bianca Brandes aus Dillenburg-Frohnhausen. Bei der Geburt ihrer Tochter vor 4,5 Jahren hatte sie starke Blutung. Die Plazenta hatte sich abgelöst und es ging um Minuten.
Schlimm. Also ich finde es schlimm, weil wenn mir das passiert wäre, wäre mein Kind tot. Und das wünsche ich keinem. Geht nicht. Wir brauchen die hier vor Ort. Maximal 5 Minuten Fahrweg, dass das Kinderleben gerettet werden kann. Und sogar auch manchmal von den Müttern, weil Mütter können bei sowas noch genauso gut sterben. Und das war auch knapp.
Bei meiner Recherche höre ich immer wieder, das sei kein Einzelfall. Auf Rückfrage, ob diese Fälle dann hinzunehmen seien, sagt Klinikgeschäftsführerin Streckbein.
Ich weiß nicht, wie man das bewerten will, ob dann jemand zu Schaden gekommen wäre. Das ist ja hypothetisch. Fakt ist ja, dass wenn wir keine Ärzte haben, um die Versorgung zu gewährleisten, dann können wir das auch nicht guten Gewissens so eine Einrichtung offen halten, wenn eine werdende Mutter dann nach Dillenburg fährt. In der Annahme, dort kann sie entbinden und wir haben keinen Arzt, der ihr da zur Seite steht. und das medizinisch betreut.
Finanzielle Gründe hat die Schließung nicht. Das betont die Geschäftsleitung immer wieder. In einem Monat wird die Geburtsstation Dillenburg also Geschichte sein, wie schon viele andere Stationen im Umkreis.
Schlechte Nachrichten für Schwangere in Dillenburg. Dort wird die Geburtshilfestation der Landill-Kliniken geschlossen. Infos dazu hatte Benjamin Müller. Haben Sie schon mal vom grünen Band gehört? Es klingt erstmal irgendwie nach Naturschutz und tatsächlich soll das ein nationales Naturmonument werden und an den Grenzstreifen zwischen Hessen und der ehemaligen DDR erinnern. Und damit verbunden sind auch bestimmte Vorgaben im Sinne des Naturschutzes. Für das Grüne Band Hessen will die Landesregierung noch in diesem Jahr ein Gesetz auf den Weg bringen, doch dagegen regt sich heftiger Widerstand. Warum genau, berichtet Ariane Focke.
Christian Raupach ist geschäftsführender Direktor vom Waldbesitzerverband Hessen. Mit seinem Kollegen ist er im Wald in der Rhön unterwegs, genauer gesagt in Tann. Mit Spraydosen markieren die beiden Bäume. Blauer Punkt heißt, bleibt stehen, zwei rote Striche heißen, kommt weg. Genau das wäre mit dem neuen Gesetz aber nicht mehr möglich, sagt er. Das grüne Band Hessen sieht drei verschiedene Zonen vor. In Zone 1 soll die Forstwirtschaft verboten werden. Hier dürften dann keine Bäume mehr gefällt werden. Das käme einer Enteignung gleich, sagt Christian Raupach. Ein riesiges Problem für die Landwirte und Waldbesitzer.
Sie könnten nicht mehr so wirtschaften wie bisher und müssen auch befürchten, dass noch weitere Auflagen kommen. Und vor allem hier im ehemaligen Zonenrandgebiet gibt es nicht viel mehr als Land- und Forstwirtschaft. Die Menschen leben davon und brauchen die Erträge aus dem Wald und müssen da frei wirtschaften können.
Außerdem seien die großen Wälder entlang des Grünen Bandes bereits als Naturschutzgebiet geschützt. Großer Kritikpunkt an dem neuen Gesetz ist außerdem die Fläche, die zum grünen Band Hessen werden soll.
Tatsächlich ist es so, dass hier nicht ein grünes Band entlang der Grenze geschützt werden soll, sondern riesige Flächen, die teilweise bis zu einem Kilometer von der Grenze entfernt liegen.
Immerhin geht es um 8000 Hektar Wald und landwirtschaftliche Fläche entlang der Grenze zu Thüringen. Viel zu groß, sagt nicht nur der Hessische Waldbesitzerverband, sondern auch die Opposition im Landtag. Umweltministerin Priska Hinz von den Grünen sagt, die Sorge der Waldbesitzer sei unbegründet.
Es wird niemandem etwas weggenommen. Die Bewirtschaftung kann weiter erfolgen. Und das, was vielleicht darüber hinaus irgendwann mal geht, an zusätzlichen Maßnahmen muss, wenn es erfolgt, einvernehmlich erfolgen.
Stefan Wagner ist Fachanwalt für Agrarrecht und außerdem Diplom-Forstwirt. Er hat das Gutachten für den Verband Hessischer Waldbesitzer erstellt. Die rechtlichen Bedenken in dem Gesetzentwurf der Landesregierung liegen für ihn darin,
dass man hier möglicherweise mit dem Gesetz die falsche Wahl getroffen hat. Man sollte eher wohl über eine Rechtsverordnung gehen. Der zweite Punkt ist, dass die Großflächigkeit nicht zu der Schutzkategorie des Nationalen Naturschutzmonuments passt und hier auch sehr viele Flächen mit einbezieht, die einfach nicht schutzwürdig sind.
Und genau das wirke sich eben auch rechtlich aus, sagt Wagner. Denn nicht schutzwürdige Flächen dürften nur in Ausnahmefällen in so ein Gesetz mit einbezogen werden. Die Landesregierung sieht das gelassen und sagt, natürlich sei ein Gesetz hier möglich und nicht nur eine Verordnung. Andere Bundesländer hätten es schließlich auch so gemacht. Außerdem stehe man in Verbindung mit dem Bundesumweltministerium.
Das grüne Band, das soll ein nationales Naturmonument werden und an den Grenzstreifen zwischen Hessen und der ehemaligen DDR erinnern. Viele Waldbesitzer sehen das Projekt aber kritisch. Infos dazu hatte Ariane Focke. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es wie immer auch als Podcast auf hessenschau.de.